Da sind wir schon beim Thema heute Morgen, nämlich es geht um das Thema Wasser, auch um das Thema Licht, immer, aber es geht um Jesus, aber es geht um Wasser. Wasser ist kostbar und ihr wisst das vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, wer war schon mal in Israel? Okay, also Wasser ist sehr kostbar und ein Kampf in Israel findet statt um Wasser. Ja? Zum Beispiel die Golanhöhen, da entspringen Quellen, ja, und es geht nicht nur darum, wer die Golanhöhen besitzt, der hat, der kann Sicherheitsvorkehrungen treffen oder eben dann Israel angreifen, sondern es geht auch um das Thema Wasser bei den Golanhöhen, weil da nämlich viele Quellen entspringen und die dann in den See Genezareth fließen. Und deswegen geben auch die Israelis die Golanhöhen nicht weg, einmal wegen der Sicherheit, weil wenn du die Golanhöhen hast, wir waren ja dort, dann kannst du direkt Israel angreifen und das sieht man da sehr deutlich und sehr stark und natürlich Wasser. Syrien will Wasserrechte haben, die Palästinenser wollen Wasserrechte haben, es geht um die Quellen, die im See Genezareth zueinander kommen und sich dann in den Jordan ergießen. Und Wasser ist in der Wüste ist kostbarer als Gold, heißt es. Und bei der folgenden Geschichte geht es genau um dieses Wasser. Abimelech war der König von Gera und wollte sich Sarah, die Frau Abrahams, zur Frau nehmen. Er war ein mächtiger Mann, der Abraham einschüchterte, sodass er aus Angst die Unwahrheit sagte. Er sagte, das ist meine Schwester, das ist nicht meine Frau. Und fast wäre es passiert, aber Gott stellte sich im entscheidenden Moment zu Abraham und so bekam er seine Frau wieder. Abimelech erkannte, dass Gott mit Abraham war. Und Abraham hatte eine lange Glaubensstrecke hinter sich. Er wartete voller Sehnsucht darauf, dass er den verheißenen Sohn bekommt. Als Isaak endlich geboren war, musste er Ismael fortschicken, obwohl ihm das schwer fiel. Er musste das korrigieren, was vorher durch einfach eine falsche Entscheidung geschehen war. Ja? Damit sage ich jetzt nicht, dass Ismael ein Fehler war, auf keinen Fall. Ismael selber war kein Fehler. Mir hat mal ein Prediger gesagt, wenn Abraham Ismael auf diese Art und Weise nicht auf die Welt gebracht hätte, dann hätte Gott einen anderen Weg gefunden, um Ismael auf die Welt zu bringen. Ismael war von Gott gewollt. Das Drumherum, das war nicht Gottes Wille. Ja, also, dass der Abraham im Prinzip Gott nicht vertraut hatte. Aber die Person des Ismael, ja, und auch die Völker, die aus Ismael entstanden sind, die sind von Gott gewollt und geliebt, genau wie wir auch. Also Abimelech hatte diese Lebensentwicklung bei Abraham beobachtet und spricht angesichts des Wunders der Geburt Isaaks nach so langer Zeit diese Worte zu ihm: Gott ist mit dir in allem, was du tust. Und es war der Ausspruch eines Heiden. Aber deshalb kein hochgestapeltes Lob oder eine Lüge, sondern es entstand aus Ehrfurcht vor dem, was er bei Abraham sah. Und wenn die Welt erkennt, dass Gott mit seinen Kindern ist, werden sie auch sagen, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Ist das nicht ein tolles Zeugnis, wenn andere das von uns sagen? Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Moslem, der natürlich auch viel schwierige Situationen zu durchstehen hatte. Er war verheiratet, er hatte drei Kinder und er war sehr verzweifelt, weil es war eine schwierige Situation. Ich will das jetzt nicht ausführen, in der er war auch eine familiäre Situation und er sagte mir, Gabriel, weißt du, Herr Jamal oder Gabriel, im Arabischen gibt es ja das nicht so, du und sie. Die wahre Freundlichkeit und Güte habe ich eigentlich nur von Christen erlebt und nicht von Moslems. Ja. Und ich habe gemerkt, so die Art, wie ich dann auch mit ihm umgehen konnte und ich konnte ihm helfen. Und ich habe gar nicht jetzt irgendwie, klar, ich habe auch von Jesus erzählt, aber so das, was ich Gutes ihm tun konnte, das war schon ein Zeugnis für ihn. Ja? Und er hat gesagt, überall, wo ich hingehe, immer wieder sind Christen da, die mir helfen und die freundlich zu mir sind und die einfach den Unterschied machen. Ja? Und von den Moslems habe ich diese Hilfe nicht bekommen. So hat er mir das erzählt. Das fand ich irgendwie ganz toll. Und das war für ihn ein eindeutiges Zeugnis. Ja? Christen gehen anders mit Menschen und besonders mit denen, die Hilfe brauchen. Egal, ob das ein Moslem ist oder ein Hindu oder ein Buddhist oder ein Agnostiker oder ganz egal. Wichtig ist, dass wir die Liebe Jesu weitergeben. Das ist entscheidend. Und das können wir überall, ganz egal, wo wir sind. Christen gehen anders mit Menschen um. Zurück zu unserer Geschichte. Abimelech sah, dass Abraham selbst in schwierigsten Anfechtungen, dass Gottes Verheißung vielleicht doch nicht in Erfüllung geht, sich weiter zu Gott stellte. Abraham stellte sich zu Gott. Deshalb machte er den Ausspruch nachzulesen in 1. Mose 21, 22. Und das geschah zu dieser Zeit, da sagten Abimelech und Pichol, sein Herr Oberster, zu Abraham, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Was war der Schlüssel in Abrahams Leben, der es ermöglichte, dass er in dieser Dürre, in diesen harten Anfechtungszeiten, in diesen schwierigen Umständen, in denen er auch unterwegs war, so gut durchkam? Was hielt ihn am Leben und was trug ihn dadurch? Und was machte ihn letztendlich zu so einem gewaltigen Zeugnis für andere? Abraham tat während seiner Reise durch die Wüste etwas Lebensnotwendiges. Wo immer er unterwegs war, ganz egal wo er war, und lagerte, grub er als erstes Brunnen. Das hat ihn ausgezeichnet und auch die nachfolgenden Generationen haben immer zuerst gesehen, dass sie Wasser bekamen, sonst hätten sie nicht überleben können. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen, im Johannesevangelium 7,38 sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das, was Abraham in praktischer Form von Wasser suchte, ist neutestamentlich klar belegt in Bezug auf den Heiligen Geist. Und Abrahams Suche ist ein Bild für die neutestamentliche Suche nach der Kraft des Heiligen Geistes. Wir machen ja oft so eine Trennung, gell? Da ist Gott Vater, der sitzt irgendwie im Himmel, da ist Jesus, der sitzt neben ihm und der Heilige Geist ist in uns. Ja? Das ist aber das ist für mich eine konstruierte Trennung, die funktioniert so nicht. Weil Jesus lebt durch seinen Heiligen Geist in mir. Und da, wo Jesus ist, da ist auch der himmlische Vater. Das heißt, in dir und in mir, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist und wenn du ihn hereingelassen hast, wohnt der Geist Gottes. Wohnt Jesus Christus, wohnt der himmlische Vater und in Jesus Christus wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Leute, macht euch mal bewusst, wer da in euch lebt und was das bedeutet, was das für Auswirkungen haben kann. Egal in welche eine Situation Gott dich hineinführt oder wo du vielleicht durch eigenes Verschulden dich hineingebracht hast, solltest du zuerst einmal einen Brunnen finden, der mit der Führung und Ausrüstung des Heiligen Geistes in deiner Situation einfach da ist. Brunnen graben. Wie sonst können wir in diesem Kampf des Glaubens bei Ermüdung und Anfechtung Gottes Sicht bewahren. Wir sollen uns immer wieder erfüllen lassen, sagt Paulus, und zwar permanent mit dem Heiligen Geist. Das Wort, was da benutzt wird in dieser Bibelstelle, kennt ihr bestimmt, lasst euch permanent, immer wieder permanent erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und, das sage ich jetzt einfach mal, das ist so das der neutestamentliche Befund, seid euch bewusst, wer da in euch lebt. Wenn nicht der Strom des Heiligen Geistes ständig in unserem Leben bleibt, dann ist die Gefahr, dass wir andere Möglichkeiten suchen, um aufzutanken, die uns nicht weiterhelfen, sondern sogar schaden können. Ja? Wir suchen nicht mehr Jesus, wir suchen nicht mehr den Heiligen Geist, sondern irgendwelche anderen Dinge. Ich denke, jeder hat sofort irgendwas bei sich vor Augen. Ich habe bei mir sofort was vor Augen, wo ich einfach weiß, da muss ich aufpassen und dass das nicht zum Götzen wird und dass das nicht meine Kraftquelle wird. Ja? Weil wenn es nicht der Geist Gottes ist, ja, dann müssen wir das mit irgendwas anderem füllen, weil wir sind darauf angelegt, unsere Lehre und unsere Lehre auffüllen zu lassen. Gell? Und wir entscheiden, wer in uns lebt und wer uns füllen darf mit seiner Kraft und was uns ausfüllen darf. Bei Abraham war es so, und das ist jetzt so dieses Bild, er hat Brunnen gesucht. Ja? Er hat Brunnen gegraben, weil er weiß, das war lebensnotwendig. Ohne Brunnen, ohne Wasser gibt es kein Leben. Er konnte nicht existieren ohne dieses Wasser. Er hat einen richtigen Hunger, einen Durst nach Wasser. Und ich frage mich immer wieder, Gabriel, wo ist dein Hunger und Durst nach dem Geist Gottes? Hast du wirklich noch diesen Hunger und diesen Durst, so wie es im Psalm 42 steht, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser? Ja? Und ich stelle mir vor, so ein Hirsch, der kurz vorm Verdursten ist, der es irgendwie noch gerade schafft, der in der Ferne da so einen Bach sieht und sich dann irgendwie dahin begibt, gerade noch so schafft er es, und er hat einen tiefen Hunger, einen tiefen Durst nach diesem Wasser. Und das meint dieser Psalm 42. Das ist nicht irgendwie, ja, ich gehe mal, lebe mein Leben nach meinen Traditionen, so wie ich es immer gemacht habe, und das reicht mir, sondern ich will mehr von Gott. Diese Haltung, ich will und ich brauche mehr von diesem Jesus. Ich brauche mehr von dem Heiligen Geist. Ich will mehr. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich möchte mehr von Jesus. Ich will mehr von ihm erkennen. Ich will mehr von seinem Heiligen Geist, von seiner Kraft. Ist noch jemand hier, der es auch will? Darf ich mal? Ja, Halleluja. Wunderbar. So soll es sein. Ja? Das dürfen wir auch ausdrücken, ja? Weil Jesus guckt ja auch. Und ich finde es immer wichtig, auch Zeichen zu setzen. Ja, Jesus, ich will wirklich mehr von dir und ich will mehr von deiner Kraft. Zu welcher Quelle gehen wir? Sind wir von der Gegenwart des Heiligen Geistes abhängig oder hast du Angst davor, zu viel Heiligen Geist zu haben, weil du Angst hast, die Kontrolle über dein Leben zu verlieren? Wie viel Raum darf der Heilige Geist in dir ausfüllen? Und wer bestimmt, was genug ist und was nicht? Ja, Jesus, aber auch du selber auch. Du selber bestimmst das auch. Du kannst eine durstige Haltung haben. Ja? Die kannst dich dann ausstrecken oder du kannst einfach sagen, ja, das reicht, was ich habe, und ich mache mein Ding und das reicht mir, ja? So wie ich lebe. Der Geist Gottes passt nicht in die Schubladen, die wir ihm immer wieder bauen. Es gibt mehr von Gott zu erleben, als das, was wir in unserem Leben bisher erleben. Und ich beziehe mich da genauso mit ein. Ja? Ich will mehr erleben, ich will mehr Wirkungen erleben, auch hier im Gottesdienst. Ich will Heilungen erleben, ich will, dass der Geist Gottes zu uns spricht. Ich möchte Geistesgaben hier erleben. Und ich möchte erleben, dass Menschen sich für Jesus öffnen, ja. Und dass sie einfach seine Liebe erkennen, einfach seine Gegenwart spüren. Ja? Gib dem Geist Gottes Raum in deinem Leben. Er ist mehr als eine unpersönliche Kraft. Er ist der lebendige Gott. Der Heilige Geist ist auch eine Person. Gott will uns begegnen, aber geben wir seinem Heiligen Geist Raum in unserem persönlichen Leben und in der Gemeinde? Ist es vielleicht nur noch so, dass Gott unsere Aktivitäten nur noch absegnen, aber nicht bestimmen darf? Welche Rolle spielt der Heilige Geist in der Gemeinde? Ist er nur Mittel zum Zweck für unsere Pläne? So nach dem Motto, Gott, das und das habe ich vor, bitte segne es. Reicht uns das? Und Gott führt uns immer wieder in Situationen, das haben wir jetzt auch von diesen Zeugnissen gehört, wo wir selber nicht weiter wissen, ja, wo wir im Stau stehen oder dies oder jenes. Ja, jeder kennt so Situationen, wo er einfach von Gott abhängig ist. Und Gott führt uns immer wieder in schwierige Situationen. Er will uns zeigen, dass wir mit unseren Möglichkeiten nicht weiterkommen, nicht um uns zu quälen, sondern damit wir lernen, wie Kinder zu empfangen und wie Kinder zu ihm zu kommen. Es ist eigentlich die leichteste Übung, aber sie fällt uns so schwer, vielleicht weil wir zu stolz sind oder weil irgendwas zwischen Gott und uns steht. Keine Ahnung. Nehmt ihr euch in den Arbeitskreisen Zeit, um auf Gottes Stimme zu hören? Einfach Zeiten zu haben, sagen so, wir sind jetzt mal 5 Minuten ruhig, bevor wir einsteigen, bevor wir was machen, wir hören auf das Reden des Heiligen Geistes. Das ist etwas, was wir einüben können. Ja, das ist ein Geschenk, aber wir können es einüben. Wir können sagen, ja, ich will das, ich entscheide mich dafür, ich will das Reden Gottes hören und ich höre nicht auf und wir fangen nicht an, bevor wir nicht eine Bibelstelle haben oder bevor wir nicht einen Eindruck haben von Gott. Und das will Gott uns geben. Nehmt ihr euch Zeit, einander zu segnen in den Arbeitskreisen, bevor ihr losstartet. Wirklich einer den anderen zu segnen, Hände aufzulegen und zu segnen, zu erwarten, dass der Geist Gottes durchbricht. Zu welcher Quelle gehen wir? Sind wir von der Gegenwart des Heiligen Geistes abhängig? Oder hast du Angst, die Kontrolle über dein Leben zu verlieren? Dienen wir einander in der Gemeinde prophetisch? Ich muss sagen, wir haben eigentlich ein, finde ich, für eine Pfingstgemeinde, für eine Gemeinde, die sich nach dem Heiligen Geist ausstreckt, ja, und die deren Anfänger, so wie jede andere Gemeinde auch, in Apostelgeschichte sind und die sich, dessen Merkmal es ist, dass man dem Heiligen Geist Raum gibt. Dafür haben wir zu wenig Geistesgaben in der Gemeinde. Ja? Und hier geht es nicht, irgendwas zu erfüllen, hier geht es darum, auch diese Sehnsucht zu haben nach Gottes Reden, nach ihm. Es geht immer um Jesus, es geht darum, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht um seine Person, es geht darum, dass er der lebendige Gott ist und ihn auch wirken zu lassen als den lebendigen Gott. Und ihm Zeit zu geben, sich mitzuteilen. Nicht, dass wir so von einem Programmpunkt zum anderen rennen. Und ich würde uns allen viel mehr Zeiten in der Gegenwart Gottes wünschen. Habt ihr miteinander als Gemeinde, haben wir als Gemeinde Zeiten, in denen wir einfach Gottes Gegenwart genießen können. Einfach in Gottes Gegenwart sein. Wir haben für unseren Dienst Zeit und den tun wir auch gewissenhaft. Ja, das sehe ich ja auch und das ist ganz wunderbar, mit wie viel Hingabe und wie viel Engagement und wie viel Kraft und Zeit hier so viele unterwegs sind und sich einbringen und den Unterschied machen. Ihr seid Säulen der Gemeinde. Ihr seid wirklich Säulen und ihr macht eure Sache wirklich, wirklich gut. Aber wisst ihr was, wir haben so viel Zeit für unsere Aktivitäten. Wenn wir die Gegenwart Gottes verloren haben, dann lasst uns mal lieber eine Pause machen mit unseren Aktivitäten, auf unsere Knie gehen und Gott neu suchen. Kein Dienst ist es wert, dass die Gemeinschaft mit Gott beschädigt oder vernachlässigt wird. Und Gemeinde ist nicht in erster Linie eine Dienstgemeinschaft, sondern die Familie Gottes. Und Gott möchte mit seinen Familienangehörigen Zeit verbringen. Das ist es, was er sucht. Menschen, die sich in seiner Nähe wohlfühlen, die er prägen und beschenken darf, denen er seine liebenden Worte sagen kann. Das erfreut Gottes Herz und bringt uns näher zu ihm und bringt uns auch weiter. Und Gott will ja alles andere segnen. Es ist ja nicht so, dass er das nicht will. Er will alle Bereiche segnen. Ja? Aber das geht nur, wenn wir uns unter seine segnenden Hände begeben. Menschen, die sich in seiner Nähe wohlfühlen, die er prägen und beschenken darf, denen er seine liebenden Worte sagen kann, das erfreut Gottes Herz und bringt uns wirklich weiter. Und das bedeutet auch Familie. Ich als Vater freue mich am meisten, wenn meine Kinder freiwillig zu mir kommen und einfach gerne in meiner Nähe sind, mit mir Zeit verbringen wollen, mich einfach lieb haben. Das ist schön, da geht mein Herz auf. Und so ist es bei Gott auch. Warum hat Gott sein Volk Israel herausgeführt aus Ägypten? Damit sie für ihn arbeiten sollten? Das hatten sie ja schon in Ägypten, oder? Dafür brauchten sie keine Befreiung. Sie sollten ihn anbeten, sollten Zeit mit ihm verbringen. Danach hat er sich gesehnt nach Menschen, dessen größter Herzenswunsch es ist, in seiner Gegenwart zu sein, damit sie ihn erlebten, wie er war, damit er sich ihn vorstellen konnte, damit die Beziehung da ist. Und deswegen hat Gott das auch immer wieder verletzt, wenn die Israeliten das nicht verstanden haben. Er wollte sich ihnen vorstellen, er wollte ihr Leben prägen. Er wollte sie für sich, damit sie ihn ausgiebig kennenlernten und Gemeinschaft mit ihm hatten. Und dann wollte er alle Segnungen, die er nur hatte, über sie ausgießen, einfach so aus Liebe. Aber das Volk verstand das nicht. Warum? Weil sie ein Sklavenherz hatten, das Erlösung benötigte. Sie mussten erstmal eine Veränderung ihrer Gesinnung erleben, das Alte musste absterben. Abraham diente dem Herrn und wusste um die Notwendigkeit des Wassers in seinem Leben und auch um seine Verantwortung für diejenigen, die mit ihm zogen. Die fremden Völker, durch deren Länder Abraham zog, sahen, dass er gelingen hatte, weil er Brunnen fand. Als er starb, schütteten fremde Völker diese Brunnen wieder zu. Und es ist bis heute ein uralter Kampf, wenn du einmal den Zugang zur Quelle des Heiligen Geistes gefunden hast und durch die Nähe zu Jesus Ströme lebendigen Wassers aus dir fließen, dass der Feind versucht, das zu rauben und zuzuschütten. Weil er weiß, das ist der Schlüssel, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Zacharia 3, nicht durch Heer oder Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist. Die Erfahrung mit dem Heiligen Geist hat immer auch etwas mit unserem Gottesbild zu tun. Es ist Gottes großes Anliegen, sich uns ganz neu vorzustellen. Und Abraham war durch die Wüstenerfahrung geprägt. Sein Geist ermattete immer wieder und er brauchte fortwährend weitere Offenbarung des Wesens Gottes und wäre in der Gefahr gewesen, zu verschmachten. Leute, das ist auch für uns ganz, ganz wichtig. Wir brauchen immer wieder, Vertrauen ist ein Wachstum, ist ein Prozess. Ja? Das heißt, Prozess nicht irgendwie, wir laufen bis ans Ende unseres Lebens, sondern wir laufen auf Jesus zu. Wir erkennen Jesus immer mehr. Er wird uns immer größer. Wir erkennen sein Wesen, sein Charakter. Wir wachsen im Vertrauen und in der Liebe zu ihm und zueinander. Das ist ein Prozess. Also Abraham wäre sonst in der Gefahr gewesen, zu verschmachten. Wüstenerfahrungen bergen die Gefahr der Verzweiflung und Bitterkeit in sich. Wir zweifeln zuerst an unserem positiven Gottesbild. Und dann verzweifeln wir an Gott und den schweren Erfahrungen, durch die wir durchgehen. Da brauchen wir neue Offenbarungen der Liebe Gottes und der Güte Gottes, seiner Gnade. Etwas, was nur Gott wirken kann. Das kriegen wir selber nicht so richtig nicht hin. Aber wir glauben an einen sich selbst offenbarenden Gott. Er macht den Unterschied. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem jungen Mann und der so eine familiär durch ganz schwierige Situationen ging oder geht. Und mein Gebet war irgendwie: Geist Gottes, mach du das, leite dieses Gespräch. Ja? Und auf einmal ist mir eine Bibelstelle eingefallen. Und ich habe ihm dann gesagt: Schau, Jesus hat das und hat dieses und jenes gesagt. Und auf einmal sagte er: Das gibt's doch nicht, das ist mein Konfirmandenspruch. Also, der Geist Gottes hat mir genau, es hätten ja auch 100 andere Verse sein können oder 1000 andere Verse, aber es war genau der, und wir haben das dann gemeinsam gelesen, es hat total auf ihn gepasst. Das war nicht ich, ich kann sowas nicht, das kann nur der Geist Gottes, ja. Jesus dafür alle Ehre, ja. Ich will nicht mich im Mittelpunkt stellen, ich versuche euch nur einfach Hilfen zu geben, ja, wie das funktionieren kann. Deswegen erzähle ich diese Sachen. Und da dachte ich: Wow, Jesus, das ist doch der Hammer, ja. Ich war wirklich platt, weil das genau der Vers war, der ihn im Prinzip irgendwo sein ganzes Leben begleitet hat, ja. Heiliger Geist, mach du. Heiliger Geist, wirke. Gebrauche mich. Gebrauche meinen Mund, gebrauche die Art, wie ich mit Menschen umgehe. Das ist etwas, was wir einfach beten können, jeden Tag. Gott möchte uns dazu bringen, nach dem lebendigen Wasser zu graben, wenn wir nicht erleben und spüren, dass wir ihn brauchen. Deshalb benötigen wir diese Wüstenerfahrungen, die so schwer sind, indem wir Durst haben. Und genau das ist es, was wir brauchen: Hunger und Durst nach Gott. Wir sind oft zu satt von anderen Dingen. Wir brauchen die Erfahrung, dass wir eben nicht wirklich satt sind, sondern dies eine Einbildung ist, dass es Brunnen und Quellen außerhalb von Gott gibt. Und wir dürfen auch im Gottesdienst mal unserem Hunger und Durst Ausdruck verleihen. Emotionen sind keine Sünde. Wir dürfen nach dem lebendigen Wasser schreien, innerlich und auch äußerlich. Das ist kein Problem, wenn du hier schreien willst zu Gott. Sei einfach authentisch, dann ist hier und sollte hier auch Raum dafür sein. Ja? Wir müssen auch nicht nur sitzen die ganze Zeit, wir können auch stehen, wir können auch hier knien. Ja? Und wenn du das Bedürfnis hast, dich vor Gott zu verneigen oder irgendwie einfach zu sagen: Herr, ich brauche dich, deswegen verneige ich mich vor dir und lege mich hier auf den Boden, dann kannst du das von mir aus auch machen, ja. Ich bin Walter jetzt nicht gefragt, aber ich sage das jetzt einfach mal. Es geht nicht um Tradition, es geht wirklich um dich und um Jesus. Ja, und sei einfach echt und authentisch. Und wir dürfen dem einfach Ausdruck verleihen, ja. Wir dürfen nach dem lebendigen Wasser schreien wie ein Verdurstender in der Wüste. Wenn du alleine bist, wenn du hier in der Gemeinde bist, vielleicht brauchst du auch das Gebet von deinem Bruder, deiner Schwester, dann darfst du es auch sagen. Und vielleicht hat deine augenblickliche Krise, in der du vielleicht bist, genau damit zu tun: Gott versucht, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Er will dich sättigen und erfüllen mit seinem Geist. Und wir sollten uns als Gemeinde, das wäre jetzt meine Empfehlung, und auch als Einzelne ganz neu auf die Suche nach dem lebendigen Wasser machen, das unseren tiefen Durst und unsere Trockenheit ausfüllt und uns die Segnungen Gottes erleben lässt. Das ist es, was ich uns als Gemeinde wünsche, weg immer nur von Tagesordnungspunkte abzuhandeln, sei es im Gottesdienst oder in den Arbeitsgruppen. Der lebendige Gott ist hier und sehnt sich nach deiner Gegenwart und will dich erfüllen mit seiner tiefen Gegenwart. Einfach so, weil er dich liebt. Komm so, wie du bist. Lass deine Leistungen und Dienste mal beiseite. Und wenn du möchtest, streck dich nach Gott aus. Fühl dich einfach frei. Steh, sitz, knie, leg dich hin, lauf hier rum. Ist vollkommen egal, wie es dir am liebsten ist. Wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben, in der wir auch einander segnen wollen. Wer Gebet möchte, wer Segnungsgebet möchte, kommt einfach nach vorne. Wir sind Familie Gottes, Leute. Wenn wir einander nicht vertrauen, wem willst du dann bitte vertrauen? wenn ich der Familie Gottes, Gott hat dich hinzugetan und das hier ist deine geistliche Familie, ja, mit Gott zusammen, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und der lebendige Gott ist hier und sehnt sich nach deiner Gegenwart. Und erwarte, dass der Heilige Geist in seiner Fülle über dich kommt und dich ganz neu zum Brennen bringt für ihn. Und wie gesagt, wenn ihr nach vorne kommen wollt, Gebet wünscht, der Walter ist hier, ich bete gern mit euch. Wenn Nöte, wenn Krankheiten da sind, für Gott überhaupt kein Problem. Jesus freut sich, er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Habt keine Angst, irgendwie, dass das nicht fromm genug wäre oder was weiß ich für ein Quatsch. Wir sind so, wie wir sind und Gott ist so, wie er ist und er freut sich, wenn wir authentisch sind und echt sind. Wir dürfen eine Zeit des Empfangens haben, wir dürfen auf Jesus schauen, aber den Heiligen Geist empfangen. Und viele Probleme kommen daher, weil wir nicht mehr von Gott empfangen. Seinen Geist nicht, seine Liebe nicht, sein Licht nicht. Und empfangen kannst du nur, wenn du demütig bist, wenn du weißt, du bist abhängig vom Geist Gottes und wenn du seine Segnungen in dich aufnehmen willst. Komm wie ein Kind zu seinem Papa mit leeren Händen und erwarte, dass Gott dir begegnet. Amen.